Kritiker nennen es das digitale Gefängnis. Dessen Türen schließen sich immer schneller. Nun beschließt die Europäische Union einen weiteren Angriff auf unser Bargeld. Die Schweiz hat einen neuen Repressionsskandal. In der Eidgenossenschaft werden Andersdenkende künftig nicht nur überwacht, sondern auch von NGO-Funktionären angerufen und gemaßregelt. Und der Investigativjournalist Gerhard Wisniewski sagt ein Jahr nach dem Ende der Scholz-Regierung, Kanzler Merz ist eine Katastrophe für Deutschland. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Nun geht alles immer schneller. Der Weg in eine rein digitale Welt. Oder, wie Kritiker sagen, in ein digitales Gefängnis. Denn schon in wenigen Jahren soll ein Leben außerhalb digitaler Systeme kaum noch möglich sein. So lassen sich zentrale Vorhaben in Europa zusammenfassen. Konkret geht es um das Jahr 2029, also genau jenen Zeitpunkt, an dem Deutschland nach Regierungsangaben auch kriegsfähig sein soll. In den vergangenen Tagen gab es gleich mehrere weitreichende Entscheidungen. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Der Fahrplan für den digitalen Euro steht. Wie das Portal Table Media berichtet, haben sich die EU-Finanzminister weitgehend auf die Ausgestaltung der Digitalwährung geeinigt, ohne öffentliche Beteiligung. Ein Sprecher des EU-Ministerrates erklärte, man arbeite nur noch an Details des Gesetzestextes. Dieser soll bereits am Freitag im Rat beschlossen werden. Damit er in Kraft tritt, braucht es allerdings auch eine Mehrheit im EU-Parlament. Dort gelten die Mehrheitsverhältnisse als unsicher. Die erste Abstimmung ist für Mai geplant. Sollte auch das Parlament zustimmen, rechnet die EZB mit einem Start des digitalen Euro im Jahr 2029. Die deutsche Bundesregierung begrüßt das Vorhaben. Eine Sprecherin des Finanzministeriums erklärte, dass nach intensiven Arbeiten nun ein ausbalancierter Rechtstext vorliege. Kritiker warnen seit langem vor Spionagemöglichkeiten und dem Zensurpotenzial einer zentral programmierbaren Digitalwährung. Eine deutliche Warnung vor der geplanten Einführung des digitalen Euro sprach AfD-Chefin Alice Weidel auf dem diesjährigen Alternativ-WEF in Prag aus. Dieser würde den Mächtigen als Mittel zur Überwachung und Repression von Regierungskritikern dienen und vor allem den Vermögensentzug massiv erleichtern.
Der digitale Euro ist nichts anderes als ein Mittel der politischen Repression. Ne? Wenn Sie ein Abweichler sind, dann kann Ihnen das gesperrt werden. Und man kann Ihnen Vermögenswerte wegnehmen. Man kann sie einfach konfiszieren, wenn sie nur noch elektronisch vorhanden sind. Darum geht es letztendlich. Und darum will man den digitalen Euro haben. Man weiß, es ist eine Schrottwährung, es ist Fiatgeld, es ist nur elektronisch und man will die Leute unter Druck setzen, dahingehend, dass sie nicht mehr ihre Meinung sagen können, dann werden denen die Konten gesperrt und andererseits, dass sie aus dieser Währung, aus diesem Fiatgeld nicht mehr raus können. Ganz einfach.
Den gesamten Auftritt von AfD-Chefin Alice Weidel am Alternativ-WEF sehen Sie unter www.auf1.tv. Auch die FPÖ reagiert mit scharfer Kritik. Der freiheitliche Geld- und Währungssprecher Alexander Petschnik bemängelt die fehlende rechtliche Absicherung der versprochenen Wahlfreiheit. Wörtlich sagt er, wenn Regierung und EU heute beteuern, niemand werde gezwungen, dann ist das noch lange kein Schutz. Wahlfreiheit entsteht nicht durch wohlklingende Presseaussendungen, sondern durch harte rechtliche Schranken. Kritisch sieht die FPÖ zudem das Ausbleiben einer öffentlichen Debatte, parlamentarischer Diskussion oder einer Bürgerbefragung in Österreich. Die Menschen müssten mitreden dürfen, bevor Fakten geschaffen werden, so Petschnik. Nach dem Ende des analogen Eltern-Kind-Passes folgt in Österreich der nächste Schritt in Richtung Digitalisierung. Ab 2026 stellen die österreichischen Bundesbahnen, ÖBB, ihre gedruckten Fahrpläne ein. Diese sollen künftig nur noch digital abrufbar sein, per App oder QR-Code. Für viele ältere Menschen wird das zum Problem. Ein Pensionisten-Ehepaar aus Oberösterreich berichtet der Kronenzeitung, mit einem klassischen Seniorenhandy keinen Zugang zur App zu haben. Die ÖBB verweisen auf Unterstützung durch Mitarbeiter und Ausdrucke an Infostellen. Kritiker warnen jedoch, Digitalisierung wird zur neuen Barriere für Senioren. Die Deutsche Bahn hatte sogar noch weitreichende Pläne. Das Staatsunternehmen wollte auch die Fahrplanaushänge an Bahnhöfen abschaffen, ruderte im Frühjahr nach scharfer Kritik jedoch zurück. Das gedruckte Kursbuch mit allen Verbindungen schaffte die Deutsche Bahn dagegen bereits vor Jahren ab. Die Gefahren einer rein digitalen Zukunft beschäftigen auch Großbritannien. Im Herbst unterschrieben dort 3 Millionen Menschen eine Petition gegen die geplante Einführung einer digitalen Identität. Die Regelung soll bis 2029 umgesetzt werden. Am Samstag gingen in London Tausende auf die Straße. Der Demonstrationszug führte vom Sendezentrum der BBC bis nach Whitehall im Regierungsviertel. Die Teilnehmer warnten vor drohender Totalüberwachung und dem Ende der Privatsphäre. Premierminister Keir Starmer hatte die Pläne im Herbst angekündigt. Offiziell soll die digitale ID lediglich Schwarzarbeit und illegale Migration bekämpfen. Kritiker sehen darin jedoch den Einstieg in eine umfassende Kontrolle.
Because AI is able to.
Das ist der Weg, um alles zu überwachen. Was du sagst, was du machst, wo du bist. Dein Auto wird praktisch zu einem Computer auf Rädern. Dann werden sie deine Bewegungsfreiheit einschränken mit dem Argument des Klimaschutzes.
Wir haben so viele andere Probleme, soziale Probleme, den Gesundheitsdienst. Wir haben keine Jugendeinrichtungen, viele Kommunen sind pleite. Statt dass sie also Zeit und Arbeit in diese digitale ID stecken, sollten sie lieber Dinge tun, die der Arbeiterklasse nützen.
When you link the digital ID to everything, including first and foremost to your bank account.
Wenn Sie die digitale ID mit anderen Daten verknüpfen, insbesondere mit dem Bankkonto, ist der Weg frei für wirklich richtig drakonische Gesetze. Die entstehen ja schon. Und gleich nachdem Keir Starmer die digitale ID angekündigt hat, gab es in den Medien die ersten Stimmen, die forderten, verknüpft sie mit den Konten.
Das fing mit der Covid-Kampagne an, dann die Chemtrails und nun kommt die digitale ID.
Die Teilnehmerzahl blieb dennoch unter den Erwartungen der Veranstalter. Immerhin lehnen laut Umfragen nahezu 50% der Briten die digitale ID ab. Journalisten vor Ort verweisen auf eine schwache Mobilisierung, aber auch die Koordination mit anderen Oppositionsgruppen. So hatte sich die führende Oppositionspartei Reform UK, aber auch das Lager der Migrationskritiker nicht an den Protest beteiligt. Zudem fanden zeitgleich mehrere oppositionelle Demonstrationen statt. Die Londoner Polizei hatte im Internet vor möglichen Angriffen durch Gegendemonstranten gewarnt. Vor Ort waren diese jedoch nicht zu sehen. Die Warnung durch die Behörden könnte jedoch potenzielle Teilnehmer abgeschreckt haben. Aufnahmen wie diese aus London haben Sie in keinem einzigen der sogenannten Leitmedien gesehen. Doch auf eins blendet systemkritische Proteste nicht einfach aus, sondern rückt sie in den Fokus der Berichterstattung. Unsere Aufklärungsarbeit ist nur durch Sie, verehrte Zuseher, möglich. Alle Wege, uns zu unterstützen, finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Wer dazu aufruft, für das Klima die Schule zu schwänzen, nimmt es häufig auch selbst als Abgeordneter mit der Anwesenheit nicht so genau. Diesen Eindruck erwecken Daten des Magazins Politik und Kommunikation. Danach ist die Linksfraktion Spitzenreiter bei den Fehlzeiten der Abgeordneten. Im Durchschnitt versäumten ihre Mandatsträger 9,2% aller Bundestagssitzungen. An zweiter Stelle folgten die Grünen mit 5,8% und die Alternative für Deutschland liegt mit 5,7% auf Platz 3. Besonders häufig fehlen die Parlamentarier übrigens am Freitag, wenn das lange Wochenende lockt. Ein Bundestagsabgeordneter verdient übrigens fast 12.000 Euro brutto im Monat. Anders als in der Schule drohte ihm bei unentschuldigten Fehlzeiten nicht einmal Nachsitzen. In Berlin sind die Gespräche über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges fortgesetzt worden. Im Mittelpunkt stand zunächst eine Verständigung zwischen der Ukraine und den USA. Russland ist an den Verhandlungen nicht beteiligt. Konkrete Ergebnisse wurden bis Redaktionsschluss nicht bekannt gegeben. Doch die Reaktionen rund um das Treffen zeigen: Innerhalb des transatlantischen Blocks gibt es offenbar unterschiedliche Positionen. So soll sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf Druck aus Washington bereit erklärt haben, auf eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verzichten. Als direkte Reaktion forderte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas die Entsendung von EU-Truppen in die Ukraine. Auffällig ist, die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS stellte diese Forderung in den Mittelpunkt ihrer Berichterstattung, zunächst ohne Kommentar. Gleichzeitig griff die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, den Westen scharf an. Dieser sei verantwortlich für den Mord an Journalisten und unterstütze ein unmoralisches Vorgehen von NGOs. In Berlin ging es am Montag offenbar auch um den möglichen Verlauf einer künftigen Waffenstillstandslinie. Auch dazu gab es bis Redaktionsschluss keine offiziellen Ergebnisse. Die Beziehungen zwischen der AfD und der US-Regierung werden offenbar enger. In den vergangenen Tagen reiste eine Delegation der größten deutschen Oppositionspartei nach New York. Zuvor waren mehrere AfD-Politiker bereits in Washington. Dort traf der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Markus Frohnmeier unter anderem die Unterstaatssekretärin im Außenministerium Sarah Rogers. Am Wochenende wurden in New York rund 20 AfD-Politiker beim Young Republican Club zu einer Gala empfangen. Beobachter werten dies als deutliche internationale Aufwertung der AfD. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump scheint die Partei offenbar als möglichen künftigen Regierungspartner in Berlin zu betrachten. Doch es gibt auch Kritik. Der Thüringer AfD-Bundestagsabgeordnete Torben Brager bemängelte die Größe der Delegation. Für zusätzliche Irritation sorgte, dass Frohnmeier in New York einen Preis annahm, der nach dem früheren CIA-Chef Alan Dulles benannt ist. Der Young Republican Club verweist auf seiner Internetseite ausdrücklich positiv auf die Rolle von Dulles bei Staatsstreichen im Iran und Guatemala und begründet damit die Namensgebung der Auszeichnung. Auf eins bat sowohl die AfD-Bundestagsfraktion als auch Frohnmeiers Landesverband Baden-Württemberg um eine Stellungnahme zur Annahme des Preises. Unsere Anfragen blieben unbeantwortet. Schulschließungen, Maskenpflicht, Alarmstimmung. Diesmal wegen der Grippe. In Großbritannien wurden Schulen aufgrund einer Influenza-Welle geschlossen. In spanischen Gesundheitseinrichtungen gilt wieder Maskenpflicht. Und auch hierzulande startet wieder die mediale Panikmache. Die Grippe beginne in diesem Jahr 4 Wochen früher, heißt es in Deutschland und Österreich nahezu gleichlautend. Medien setzen auf dramatische Schlagzeilen wie Ausnahmezustand, Grippewelle legt Ambulanzen lahm oder ganz Österreich färbt sich rot. Es folgt der bekannte Appell zur Impfung. Noch weiter geht der Mediziner Florian Hoffmann. Er fordert von der Ständigen Impfkommission die Grippeimpfung für Babys ab 6 Monaten. Der Angstmodus erinnert viele an die Corona-Zeit, bis hin zu Warnungen vor dem Weihnachtsfest. Diesmal wegen einer Grippe. Gegen die derzeit vorangetriebene Kriegsmedizin regt sich Widerstand unter Ärzten. In einer Erklärung mit dem Titel »Menschen aus Gesundheitsberufen gegen die Militarisierung« fordern sie ein Umdenken. Krieg müsse verhindert werden, nicht medizinisch vorbereitet. In der Petition heißt es wörtlich: Ich lehne deshalb als Beschäftigte bzw. Beschäftigter im Gesundheitswesen jede Schulung oder Fortbildung in Kriegsmedizin ab und werde mich daran nicht aktiv beteiligen. Besonders deutlich wenden sich die Unterzeichner gegen eine Bevorzugung von Soldaten im Ernstfall. Wörtlich sagte der Chirurg Bernd Hontschick: Leicht verletzte Militärs bei der Behandlung schwer verletzten Zivilisten vorzuziehen, ist schlicht und einfach eine völlige Perversion ärztlichen Denkens und Handelns. Andere Mediziner vertreten eine gegenteilige Position. Sie fordern, deutsche Kliniken auf einen Kriegsfall vorzubereiten. Laut der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie würden allein in Deutschland rund 3000 Ärzte benötigt, um Kriegsverletzungen zu behandeln. Im Bundestag hat die Corona-Enquete-Kommission am Montag ihre Arbeit fortgesetzt und dabei ein Thema aufgegriffen, das auch in den Reihen der Systemparteien Sprengkraft hat. Es ging um die Maskenbeschaffung im Frühjahr 2020. Damit steht einer der größten Skandale aus der Amtszeit des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn erneut im Fokus. Heute ist Spahn Fraktionsvorsitzender der Union mit klar erkennbaren Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur. Entsprechend groß war die Erwartung, dass diesmal auch kritische Fragen von Grünen und Linken gestellt werden. Die Sitzung begann allerdings erst nach Redaktionsschluss dieser Sendung. Staatlich geförderte NGO-Mitarbeiter, die gezielt Jugendliche im Internet beobachten, genau das ist der Ansatz eines Projekts der Pestalozzi-Stiftung in der Schweiz. Es wird von Staatsmedien beworben und vom Bund unterstützt. Die sogenannten Digital Street Worker sollen in sozialen Netzwerken nach Jugendlichen suchen, die angeblich rechtsextreme Inhalte teilen oder kommentieren. Diese sollen anschließend kontaktiert und beeinflusst werden. Offiziell geht es um Aufklärung und Deradikalisierung. Kritiker sprechen jedoch von ideologischer Indoktrination und Einschüchterung. Das Projekt wird vom Bund und der Schweizerischen Kriminalprävention für 3 Jahre mit rund 500.000 Franken Steuergeld, also rund 534.000 Euro, gefördert. Auffällig ist, die NGO wird vollständig staatlich finanziert. Zudem wollen die beteiligten Mitarbeiter selbst in Interviews ihre Nachnamen nicht nennen. Motive und Qualifikation der digitalen Sozialarbeiter bleiben damit unklar. Die Vorwürfe zu möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Bürgermeisterwahl im brandenburgischen Bad Freienwalde haben kein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder teilte am Freitag mit, die Ermittlungen einzustellen. Es gäbe keinen Anfangsverdacht für eine Straftat. Anzeige erstattet hatte der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Günther. Er hatte den Verdacht auf Wahlfälschung und Wahlbetrug geäußert. Anlass waren Berichte, wonach Briefwahlunterlagen doppelt verschickt und teilweise nummeriert worden seien. Ein möglicher Verstoß gegen das Wahlgeheimnis. Zudem erhoben Bewohner von Pflegeheimen schwere Vorwürfe. Demnach soll Pflegepersonal beim Ausfüllen der Stimmzettel die Hand geführt haben. In der Stichwahl am 19. Oktober setzte sich die CDU-Kandidatin Ulrike Heidemann mit 51,6% nur knapp gegen den von der AfD unterstützten Frank Vettel durch. Vor einem Jahr stand Deutschland vor Neuwahlen. Am 16. Dezember 2024 hatte sich der damalige Kanzler Olaf Scholz im Bundestag das Misstrauen aussprechen lassen. Schon damals zeichnete sich ab, der nächste Regierungschef würde Friedrich Merz heißen. Im Interview des Tages blickt der Investigativjournalist Gerhard Wisniewski nun auf die ersten Monate der schwarz-roten Koalition zurück und fällt ein vernichtendes Urteil.
Vor einem Jahr, im November letzten Jahres, zerbrach die Ampel. Wir haben eine neue Bundesregierung mit Friedrich Merz, wobei man auch gar nicht so genau weiß, ob er eigentlich legitim im Amt ist und im Bundestag eine Mehrheit hätte. Aber lassen wir es einmal beiseite. Wie bewerten Sie dieses erste Jahr nach dem Ende der Ampel?
Ja, das ist eine Katastrophe. Ich meine, viele haben das ja gesehen, wie der Mann agiert, wie dilettantisch der agiert. Und wenn Sie sagen, kein Geheimnis, stimmt das zum Teil auch nicht, weil viele nicht die Zeit und die Möglichkeit hatten, sich das mal ganz genau anzuschauen, wie er agiert hat. Zum Beispiel bei seiner missglückten Kanzlerwahl und bei dem ersten Wahlgang, den er ja verpatzt hat. Und das hat ja auch, haben alle etablierten Parteien versucht, ganz schnell irgendwie in die Normalität abzudrängen und zu vergessen und so. Und ich habe das aber jetzt mal genau zerlegt in meinem neuen Jahrbuch 2026. Wie er das in den Sand gesetzt hat, ist wirklich spektakulär, so ein dilettantisches Verhalten. Er war der erste Bundeskanzler von allen in der Bundesrepublik, die im ersten Wahlgang nicht gewählt wurden. Ein Novum, eine Premiere nach unten, ja. Und wie er sich in die Falle manövriert hat gegenüber den oppositionellen Parteien, Grüne, Linke, wie er sich erpressbar gemacht hat, ist wirklich einmalige politische Dummheit gewesen und ein strategisches Totalversagen. Und er macht dann auch so weiter. So habe ich das jedenfalls beobachtet.
er hat diesen ersten Wahlgang nicht gewonnen. Dann gab es einige Tumulte, einiges Hin- und Hergerenne im Bundestag. Im zweiten Wahlgang hat er es dann bekommen. Könnte man nicht im Nachhinein sagen, ja, war vielleicht ein peinlicher Fehlstart, aber die Macht und das Amt hat er trotzdem.
Also das kann man nicht so einfach vergessen. Das war sein Einstieg, sein Entree in das Bundeskanzleramt, würdelos, erpressbar, an die Wand gedrückt, wehrlos gegenüber den Oppositionsparteien Grüne und Linke, die er vorher noch quasi wild beschimpft hatte. Ja, da hat man einfach sein politisches Handwerkszeug gesehen, wie das so aussieht. Und das ist eine Katastrophe, wie das aussieht. Ja, es ging dann aber auch so weiter. Ja, es gab dann noch eine berühmte Zugfahrt nach Kiew in einem Sonderzug, wo also der Verdacht aufkam, dass hier möglicherweise von Merz und anderen illegale Drogen eingenommen wurden. Man hat also da am Tisch eine seltsame Szene gesehen, wo plötzlich unerwarteterweise die Presse ins Abteil kam und die drei Herren, Premierminister bzw. Bundeskanzler, ganz schnell bestimmte Gegenstände vom Tisch verschwinden ließen. Und ich habe mir diese Gegenstände auch mal genauer angeguckt, weil es wurde dann behauptet, das war ein Rührlöffel oder ein Taschentuch, ja. Ich habe mir diese Gegenstände mal genauer angeschaut und habe die dann auch wiedergefunden, aber in einem ganz anderen Zusammenhang als in dem eines Rührlöffels.
Wollen Sie uns verraten, was für ein Löffel das war?
Ja, also das war ein Gegenstand mit abgeknickter Spitze, also ein Eck so abgeknickt. Und soweit ich das erkennen konnte, handelte es sich da, oder könnte es sich, muss ja vorsichtig sein, es könnte sich um einen sogenannten Kokainlöffel gehandelt haben. Das heißt also, das ist ein Löffelchen mit einer Spitze, das hält man sich unter die Nase, um das Zeugs reinzuziehen. Und in Ergänzung dazu gibt's ja also diesen weißen Beutel oder das angebliche Taschentuch, dass Macron verschwinden ließ, das alles zusammen passt also auch zusammen. Ja, ich muss natürlich betonen, dass ich es nicht beweisen kann, aber man kann so einen Gegenstand, so wie der aussah, in einem Shop finden für Kokainbedarf, für Kokserbedarf.
Kommen wir vielleicht nochmal zu diesem Tag der Wahl zurück. Sie haben gesagt, er hat sich in eine Falle hineinmanövriert. Er hat sich zur Abstimmung gestellt, aber welche zentralen Fehler hat er denn vor dieser Abstimmung gemacht, dass es am Ende zur Falle wurde?
Also ein ganz großer Fehler ist es immer, das Bärenfell zu verteilen, bevor man den Bären erlegt hat. Und er hat bereits für den nächsten Tag nach der Bundeskanzlerwahl Staatsbesuche ausgemacht in Frankreich und ich glaube Großbritannien oder Polen, bin ich ganz sicher. Und das heißt, er hat also schon mal ist davon ausgegangen, ich werde so zuverlässig gewählt, dass ich sowieso diese Termine vereinbaren kann. Ja, man sollte das aber erst tun, wenn man wirklich Bundeskanzler ist und nicht schon vorher. Und das war ein zentraler, schwerer Fehler, weil er sich dadurch durch den verlorenen ersten Wahlgang erpressbar gemacht hat, durch die Oppositionsparteien, denn die brauchte er jetzt. Er hätte nicht einfach an demselben Tag einen zweiten Wahlgang bekommen. Dafür musste die Geschäftsordnung geändert werden. Und dafür brauchst du mal eine Zweidrittelmehrheit und nicht nur eine absolute Mehrheit wie bei der Kanzlerwahl. Ja? Und nun musste er sich plötzlich mit den Leuten ins Boot setzen oder die ins Boot holen, die er vorher beschimpft hat als Spinner. Ja? Also so eine Blamage ist ziemlich einmalig und es hätte auch sich international auswachsen können, wenn er die Staatsbesuche nicht hätte antreten können. Ja, das wäre ein riesen Imageverlust für Deutschland gewesen.
Wenn man sich diese CDU ansieht, da sieht man einen Friedrich Merz, der im Grunde seit 25, 30 Jahren unbedingt Kanzler werden wollte, der schon mal von Angela Merkel, damals war er, ich glaube, Generalsekretär, ins Aus manövriert wurde, der dann zurückkam in einem Alter, wo man auch sagen muss, er hat dann auch nicht mehr sehr viel Gelegenheiten, in dieses Amt zu kommen. Ist er jemand, der einfach sagt, koste es, was es wolle, Hauptsache einmal Kanzler?
Ja, ich traue ihm fast so ein einfaches Denken zu. Ja. Also ich will das unbedingt schaffen, das muss noch in meine Vita rein oder die Krönung sein. Ich sehe da sonst keine wirklich nützlichen Motive für Deutschland oder für irgendwen, wenn Merz Kanzler wird oder als Kanzler amtiert. Das einzige nützliche Motiv sehe ich eigentlich in ihm selbst. Und natürlich muss ich einschränken in seiner Willfährigkeit gegenüber dem Ausland. Das muss man auch sagen. Ne? Hat ja kein eigenes Rückgrat oder so. Das kann ich nicht feststellen. Ne?
Manche sagen, er hat eigentlich keine Mehrheit, weil die Bundestagswahl anders ausgegangen ist, als sie ausgezählt wurde. Wie sehen Sie das? Waren das wenn es sich denn so bewahrheiten sollte, Pannen oder irgendjemand hat mal gesagt, die Wahlen entscheiden nicht die Wähler, sondern diejenigen, die die Stimmen auszählen.
Ja, genau. Da gibt es ja auch so einen schönen Spruch. Ja. Also meinen Sie die Bundestagswahlen oder die Kanzlerwahlen?
Ich meine jetzt die Bundestagswahlen an sich. Denn wäre das BSW im Bundestag, hätte ja die jetzige Koalition keine Mehrheit.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, muss man sagen. Auch wenn man sich mal die paar Stimmen anschaut, um die es da ging. Das war ja auch dünn. Ja. Und ehrlich gesagt, was vor 10, 20 Jahren noch undenkbar gewesen wäre, dass hier manipuliert wird oder so, das ist leider heutzutage alles im Bereich des Möglichen, ja. Dass hier also an den Wahlen herumgedreht wurde, um das zu erreichen, dass das BSW nicht in den Bundestag kommt. Ich denke, sie kämpfen immer noch darum, wenn ich richtig informiert bin, ist das noch nicht ganz abgeschlossen. Aber es könnte jetzt sein, aber ich denke nicht, dass es so weit kommen wird. Es könnte theoretisch sein, dass er gar kein legaler, legitimer Bundeskanzler ist. Nämlich dann, wenn neu ausgezählt werden sollte und das BSW doch in den Bundestag hätte kommen müssen.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.